Die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer unserer Podcast-Serie wissen, dass es in der Zoom-Erlebniswelt an verschiedenen Tagen im Jahr besondere Themenschwerpunkte gibt. Und genau so einen Themenschwerpunkt wollen wir Ihnen in der heutigen Folge etwas genauer vorstellen. Also seien Sie gespannt und herzlich willkommen bei Rangezoomt, Ihrer Podcast-Reihe mit Geschichten aus der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann begrüßen wir Sie heute zu auch einer etwas besonderen Folge, denn wir stehen hier rund um die Sinalco Seelöwenanlage gemeinsam mit unserem heutigen Gast. Florian Beutel ist da. Hi Flo.
Moin.
Und wir dürfen es diesmal sagen, es ist heute der 22. März und der ist der internationale Tag der Robben. Dazu habt ihr hier rund um die Anlage Infostände und alles Mögliche aufgebaut und wir wollen uns heute eigentlich mit dem Thema mal beschäftigen und ich würde dich bitten, weil das haben wir immer Vorbereitung gemerkt, wir reden über Seelöwen, so steht es ja auch hier, dann kennt man die Seehunde und das Ganze ist am Ende der Tag der Robben. Wie gehört denn das zusammen?
Also Seehund, Seelöwe, Walross, Krabbenfresser, Klappmütze gehören alle zu den umgangssprachlich genannten Robben, den Pinnipede, also Robben, der lateinische Name, unterscheiden sich aber stark. Zum Beispiel ist das Interessante, wir haben in Deutschland ja einheimische Robben, nämlich den Seehund. Auf den Seehundpink vor Sylt oder Danai zum Beispiel. Die unterscheiden sich aber stark von unseren kalifornischen Seelöwen, die wir haben. Unsere kalifornischen Seelöwen gehören zu den sogenannten Ohrenrobben und die Seehunde zu den sogenannten Hundsrobben. Die einfachsten Unterscheidungsmöglichkeiten sind drei Stück. Einmal tatsächlich am Äußeren. Die Ohrenrobben haben außenliegende Ohrmuscheln, so wie wir Menschen auch. Aber genauso wie bei uns Menschen haben die nicht viel Sinn. Die können ihn nicht bewegen, die sind ganz klein, die schützen tatsächlich nur den äußeren Gehörgang.
Wobei, da müssen wir nochmal im Detail drauf eingehen, ne? Wenn ich mir das gerade so überlege, hätte ich jetzt, also ich nehme das gar nicht wahr, dass die irgendwie Ohren haben.
Genau.
Das sieht immer nach so einem ganz glatten Kopf aus, vor allen Dingen, wenn die aus dem Wasser kommen.
Ne? Genau, die sind nämlich so sehr klein. Ja. Ne? Und dann direkt im Vergleich dazu, der Seehund oder generell die Hundsrobben, die haben nur Ohrlöcher, wie zum Beispiel Vögel. Vögel haben ja auch keine Ohrmuscheln. Und die Ohrlöcher sind von Fell überwachsen. Die werden dadurch gegen äußere Einflüsse geschützt. Keine Ohrmuscheln. Ja. Man muss die sich schon entweder auf dem Bild dann genauer angucken, dass man da mal geschossen hat, oder mit dem Fernglas. Da kann man die halt schon an der Optik tatsächlich unterscheiden.
Ja.
Und dann gibt es noch zwei Unterscheidungsmerkmale, die mit der Fortbewegung zu tun haben. Wolltest du die auch noch? Oder?
Doch, auf jeden Fall. Wobei ich würde gleich nochmal, ihr habt hier ja so tolle Tafeln, die werden wir gleich nochmal erklären. Ich wollte vorher noch einmal wissen, so ein Tag wie heute, ne? Internationaler Tag der Robben. Warum ist das wichtig, dass es solche speziellen Termine gibt?
Das ist super wichtig. Wir als Zoo haben ja so fünf Balken und ein ganz wichtiger Balke ist die Bildung und da zusammenhängt der Naturschutz und Umweltschutz. Mhm. Und an solchen Tagen wie heute bringen wir das ganz weit nach vorne. Wir haben ja auch generell den Artenschutztag, wo wir auch bedrohte Arten hinweisen. Aber Robben sind tatsächlich sehr, sehr, sehr stark auch bedroht. Also daher haben die auch einen eigenen Tag, wie Eisbären zum Beispiel auch. Mhm. Jetzt haben wir die kalifornischen Seelöwen. Die sind tatsächlich nicht bedroht. Die sind bei uns Platzhalter, Botschafter für die bedrohteren Arten. Wir haben die aus dem ganz einfachen Grund, weil sie einfach zu halten sind und gut zu handeln sind. So wie wir mit den Tieren arbeiten, brauchen wir eine Robbenart, die umgänglich ist. Und das sind die kalifornischen Seelöwen. Aber nichtsdestotrotz leiden die unter den gleichen Problemen wie alle anderen, nur zum Glück noch nicht so immens wie andere.
Was sind denn so Probleme?
Ja, leider mittlerweile schon ganz klassisch die Umweltzerstörung.
Ja.
Die Weltmeere werden immer weiter verschmutzt und jetzt sind Robben hochintelligente Tiere, aber nichtsdestotrotz nehmen die Fremdkörper auf.
Ja.
Die können dann zu Verletzungen im Magen oder Darm führen. Die können sich tatsächlich in Fischereinetzen verheddern, weil die sehr gerne spielen und dann spielen die auch mit Fremdkörpern, dann können sie sich im Fischereinetz verheddern und dann unter Wasser versterben. Oder die nehmen über ihren Fisch halt Giftstoffe auf, der Fisch ist belastet und sterben daran. Und der zweite Punkt, der ist mir ganz wichtig, deswegen unterbreche ich dich jetzt nochmal,
gerne.
Nämlich die Überfischung der Weltmeere. Okay. Und gegen die Umweltverschmutzung versuchen wir auch was zu tun. Wir trennen unseren Müll und so. Aber die Überfischung, da arbeiten wir sehr restriktiv gegen, indem wir zum Beispiel zertifizierten Fisch an unsere Seelöwen verfüttern. Also Fisch aus nachhaltiger Fischerei. Ja. Da weisen wir auch gerne darauf hin, weil das ist so der größte Punkt, womit man Robben, Seelöwen richtig was Gutes tun kann.
Ich frage da aber trotzdem nochmal nach, weil ich glaube, gerne. Der Begriff Überfischung, den kennt man.
Ja.
Aber was ist das eigentlich genau? Also was steckt hinter Überfischung?
Ja. Wir haben ja die verschiedenen Weltmeere, gehen wir mal in den Pazifik zum Beispiel, und da gibt es halt Makrele und da gibt es halt viel Makrele. Dann fahren die Fischereibestände, die halt nicht zertifiziert fischen, in den Pazifik und fischen da die Makrele. Und zwar immer und immer und immer und immer wieder. Das heißt, irgendwann kann die Makrele sich nicht erholen. Das ist wie, wenn wir immer zum selben Bauern gehen mit unserer 8000-köpfigen Großfamilie und immer dem die Kühe wegkaufen. Irgendwann hat er keine mehr.
Ja, genau.
Und die Fischereibetriebe, die aber nachhaltige Fischerei betreiben, die gehen nur in den Pazifik und fischen dort Makrele, wenn dort keine Ruhezeit für die Makrele ist. Also zum Beispiel Laichzeit oder Paarungszeit sind so Ruhezeiten, wo die Tiere sich fortpflanzen. Dann wird in einen anderen Teil des Weltmeeres gegangen und dort nach Makrele gefischt. Das ist auf dem Blatt Papier, sieht das super einfach an, ist aber sehr aufwendig, weil die Betriebe halt um die ganze Welt reisen müssen.
Ja,
dadurch ist
ja,
dieser Fisch ein wenig teurer, aber man kann den mit gutem Gewissen dann halt essen.
Aber es hat auch keiner gesagt, dass Umwelt- und Artenschutz mal eben mit links zu erledigen ist.
Ne? Immer mit viel Aufwand.
Genau, und viel Geld Aufwand. Und wichtig ist da an der Stelle, dass man das halt eben auch mal erklärt. Ich hätte nämlich, bin ich ganz ehrlich, hätte jetzt Überfischung auch nicht mit drei Sätzen erklären können. Ne? Ist so. So, jetzt lasst uns hier mal wieder zurückgehen. Denn ihr habt, wir beschreiben das nochmal an dem heutigen Tag, rund um die Sinalco-Seelöwenanlage habt ihr eine Vielzahl von Ständen aufgebaut, um die Leute halt eben nochmal etwas gezielter zu informieren. Es gibt ja sowieso die Infotafel an dem Areal, aber hier stehen wir jetzt zum Beispiel vor einer Tafel, auf der oben drüber ganz grob Robbenarten steht und euer kalifornischer Seelöwe ist ziemlich weit unten, da drüber stehen halt eben Hundsrobben, Ohrenrobben und Walrosse. Das ist das, was du vorhin schon mal gesagt hast.
Genau, ich hatte schon die Unterschiede zwischen Hunds- und Ohrenrobben so ein wenig erklärt mit den Ohrmuscheln, weil das tatsächlich die beiden sind, die am ähnlichsten aussehen, so gut wie jeder Mensch, so jeder Zweite würde ich sagen, kann Walross von einem Seelöwen unterscheiden. Oder diese riesengroßen, massigen Tiere, wo die Bullen die sehr großen Stoßzähne halt tragen und die dann zum Beispiel auch einen sehr ausgeprägten Bart haben. Da kann man die sehr gut unterscheiden. Wie schon gesagt, Ohrenrobbe und Hundsrobbe, die sind schwerer voneinander unterzuscheiden. Da habe ich halt das mit den Ohren schon gesagt. Und die Fortbewegung ist halt sehr interessant, weil sie heißen ja alle Robben.
Ja.
Aber Robben tun nur die Hundsrobben. Denn die Hundsrobben haben sehr kleine Brustflossen und die Schwanzflosse ist auch ein wenig anders gestaltet als bei den Ohrenrobben, was dazu führt, dass sie sich an Land nur Robben fortbewegen können, auf dem Bauch. Das heißt, die Flossen nutzen sie gar nicht. Sie robben sich so sehr unelegant, aber doch putzig, nach vorne.
Wenn ich jetzt hier auf die Bilder gucke, die auf der Tafel sind, die Hundsrobbe sieht auch an sich irgendwie ein bisschen dicker aus, oder?
Ja, das liegt halt damit zusammen, dass Hundsrobben gerade auch in den kälteren Regionen mehr vertreten sind. Die müssen dicker sein. Wir haben ja nicht du und ich, wir ziehen die Jacke an und aus und den Pulli.
Naja, aber die mit haben der Fortbewegung ist das bei uns auch nicht immer so einfach.
Ja, aber also ich kann doch auf zwei Füßen laufen,
ja,
das kriegt dann noch hin. Und bei dir, ich sehe, du schaffst das.
Das sieht so gerade geht noch. Geht
aber die sind so dick, weil die den Blubber halt haben. Das ist eine dicke Speckschicht. Ich bin auch gut genährt, aber die kommen da nicht dran. Unser Fett, unser Speck ist gelb. Bei denen ist das Fett weiß und sieht aus, kannst du dir vorstellen, wie Eisschnee, wie aufgeschlagener Eisschaum. Und isoliert halt sehr, sehr, sehr gut halt. Das ist auch ihre Isolation gegen die Kälte. Das Fell ist sehr dicht, isoliert aber gar nicht. Das schützt auch nur vor Sonnenbrand, vor, wenn man sich mal beißt oder so. Ja. Und da sieht man dann halt auch, dass bei der Hundsrobbe, kann man jetzt sehen, die Flossen berühren gar nicht so wirklich den Boden.
Genau.
Und bei der Ohrenrobbe, bei unseren kalifornischen Seelöwen, berühren die Flossen den Bogen und die sind halt sehr, sehr, sehr beweglich. Wir weisen da auch in unserer Fütterung darauf hin. Die können zum Beispiel sehr gut klettern, das müssen sie auch können, um Schlaf- und Geburtenplätze zu erreichen. Also die sind wirklich an Land recht schnell und auch können große Steigungen erklettern. Das können Hundsrobben gar nicht, müssen sie aber auch nicht. Sie kommen an Sandstränden, an See- und Bänken oder an Eisstränden halt vor, da muss man nicht klettern können.
Lass uns noch mal eben zurückkommen jetzt auf das Verbreitungsgebiet. Ne? Weil also hier, bei euch heißen sie kalifornischer Seelöwe. Wir hatten vorhin auch halt schon mal darüber gesprochen, dass es ja auch Robben in Deutschland gibt.
Genau.
Auf den Seehundbänken.
Genau.
Ne? Kann man, wenn man an der Nordsee ist, kann man da auch immer eine Schifffahrt hinmachen und so. Also Jetzt könnte ich natürlich auch behaupten, die gibt es anscheinend überall, aber das wird nicht ganz richtig sein. Ja,
aber auch nicht ganz verkehrt. Also okay. Die Robben, bleiben wir einfach bei dem Wort Robbe, das ist am einfachsten auszusprechen, bei dem lateinischen Wort breche ich mir die Zunge, sind tatsächlich eine Tiergruppe, die weit verbreitet ist, sowohl in der Arktis als auch in der Antarktis. Also die einzige andere Säugetierart, die es auch in der Antarktis gibt. Ansonsten gibt es ja zum Beispiel Pinguine in der Antarktis. Was zum Beispiel dazu führt, Robben werden von Eisbären gefressen und Robben fressen aber Pinguine. Zum Beispiel der Seeleopard ist auch spezialisiert, Pinguine zu fressen. Ist auch nochmal eine Besonderheit bei den Robben halt, ähnelt einer Ohrenrobbe, ist aber sehr, sehr groß mit einem sehr kräftigen Gebiss. Aber sie sind auch ganz stark spezialisiert. Die Walrösser, die holen sich zum Beispiel auch Muscheln, machen sie mit ihren großen Stoßzähnen weg. Dann gibt es tatsächlich den Krabbenfresser, der frisst nur Krabben. Also der ist darauf ausgelegt, halt runterzutauchen, die Krabben hochzuholen, zu knacken und zu fressen. Dann gibt es die Klappmütze, die ist super interessant. Da zur Balz können die männlichen Tiere einen Kehlsack vorklappen, der dann ganz rot leuchtet, womit sie die Weibchen beeindrucken. Und dann gibt es halt, fast schon langweilig, weil er sehr viel gehalten wird, aber halt ein sehr gut haltbares Tier, den kalifornischen Seelöwen, der halt in Nordamerika, teilweise sogar bis Südamerika runter vorkommt und der halt auf Fisch und Kopffüßer wie Tintenfisch und Oktopusse spezialisiert ist. Also man findet in Afrika, in Nord- und Südamerika, in der Arktis, in der Antarktis und sogar rund um Australien und Asien, je nachdem, wie weit sie dann schwimmen, halt Robben.
So, und du sagtest, wenn wir das jetzt auch nochmal geografisch eingrenzen wollen, wenn es um die Bedrohungslage geht, gilt die für alle Regionen, die wir hier, also wir stehen, muss man den Zuhörern auch sagen, hier vor einer großen Karte, wo ihr halt eben hier auch nochmal ganz genau zeigt, wo die einzelnen Robbenarten unterwegs sind, also beheimatet. So, die Gefährdungslage. Ist die überall gleich oder kann man sagen, da ist ein bisschen weniger, da ist ein bisschen mehr? Ja.
Die gilt schon prinzipiell weltweit, aber tatsächlich so der kalifornische Seelöwe gilt nicht vom Aussterben bedroht. Das ist eine gesicherte Art. So besondere Arten, wie es zum Beispiel der Krabbenfresser ist, der diese Nahrung, diese besondere Nahrung halt hat, der ist natürlich bedrohter. Dann halt leider die klassischen Robben wie Ringelrobbe oder Seehund, die in der Arktis vorkommen, wo es dann ja auch Menschen gibt. Die wurden da teilweise ja leider gejagt halt. Ne? Wenn das die Inuits machen, die das urtümlich machen, die machen das wirklich und verzehren oder verbrauchen diese ganze Robbe. Aber wenn die Pilzindustrie das macht, das ist ja dieses schreckliche Bild, wie Menschen halt in so Jungtierherden reinrennen und die dann, ich sag's jetzt einmal ganz böse, totknüppeln, weil man dann das Fell ja möchte, das sogenannte Lanugo. Die sind dann auch in der Hinsicht bedroht halt. Aber diese Umweltzerstörung, die ist ja mittlerweile überall. Wenn wir hier was ins Meer schmeißen, in die Ostsee, kommt das ja teilweise in Amerika wieder an oder im Pazifik an. Daher, da leiden alle drunter. Ne? Diese Spezialisten mit Futter, die leiden noch mal mehr drunter, weil die diese eine Futtersache haben. Sowas wie der kalifornische Seelöwe, der verschiedene Fischsorten, aber auch Tintenfische frisst dann eher weniger. Aber nichtsdestotrotz sollen alle geschützt oder müssen alle geschützt werden, weil das ist halt ein Rattenschwanz und läuft um die ganze Welt.
Genau, da gehört dann auch immer am Ende alles hängt dann mit allem zusammen. Ne? Ja, sprechen wir nochmal einmal, weil das vielleicht auch für die Zuhörer leicht nachvollziehbar ist, die Robbenarten, also rund um die deutsche Nordseeküste. Sind auch gefährdet.
Ja, natürlich, natürlich. Also da gibt es zwei. Wir haben ganz klassisch den Seehund, den sieht man am meisten. Mhm. Wenn man Glück hat, kann man auch noch Kegelrobben bei uns beobachten. Und tatsächlich, ja, wir haben eine große Schifffahrt. Wir haben einmal auch die Jagd nach Fisch natürlich bei uns in der Region. Aber auch die Tanker, die bei uns an- und ablegen. Dann kommt der Fährfahrbetrieb dazu. Und durch solche Sachen sind die auch halt natürlich gefährdet. Dann der ansteigende Meeresspiegel. Dadurch verschwinden die Seehundbänke so ein wenig. Und ja, auch die einheimischen Robben sind halt bedroht. Auf jeden Fall.
Dann letzter Satz zu diesem Block, bevor wir uns mit einem weiteren Thema beschäftigen. Was ist es denn, was wir alle tun können? Also wenn wir sagen, wir wollen ein bisschen zum Schutz von Robben und Seelöwen beitragen, gibt es da so zwei, drei Empfehlungen, wo ihr sagen würdet, wenn wir das schon mal alle beherzigen würden, wären wir einen Schritt weiter?
Ja, zum Beispiel die nachhaltige Fischerei, also nur zertifizierten Fisch oder Fischereiprodukte. Tatsächlich kann man sowohl das Seelachsfilet gibt es ja gar nicht, ist ja nur ein netter Name, das Seelachsfilet kann man zertifiziert kaufen, verarbeitet mit Soße dran und mit Reis obendrauf. Man kann aber auch den die Makrele oder den Hering zertifiziert kaufen. Und immer wenn man das tut, trägt man dazu bei, dass dieser Sektor halt weiter ausgebaut wird und weiter gefördert wird. Auch im Kleinen. Man kauft ja dann in der Woche halt nicht, wie wir verbrauchen am Tag 30 Kilo Fisch. Aber in der Woche macht ja keine Privatperson 30 Kilo Fisch. Aber nichtsdestotrotz, so geht das immer höher. Und dann so ganz einfache Sachen, tägliche Körperpflege auf Produkte zurückgreifen, die zum Beispiel kein Mikroplastik beinhalten, weil das können die Fischer wieder aufnehmen und dann nimmt das am Ende wieder die Robbe auf und verändert da dran. Oder ganz klassisch Mülltrennung, auf Müll verzichten, also zum Beispiel keine Einmalplastiktüten verwenden, sondern Mehrfachplastiktüten oder Tupperware, auch wenn das jetzt ein Anbieter ist, Lock und Lock, wir haben noch einen anderen Anbieter genannt, das benutzen. Damit trägt man auch sehr viel schon dazu bei, dass die Umweltzerstörung, die Überfischung halt zurückgeht.
So, Florian, wir haben uns jetzt mal einen anderen Stand vorgenommen, den wir hier ein bisschen abarbeiten wollen. Denn jetzt geht es ja schon so ein bisschen um Anatomie, ja. Seelöwen an sich und so. Ihr habt hier an dem Infostand einiges ja auch an Exponaten liegen.
Genau, ne? Verschiedenste Sachen halt, auch die mit dem Training und dem Spielen der Seelöwen zu tun haben. Mhm. Aber lass uns erstmal so ein bisschen, wir haben drei Sachen, die man sich hier bei uns jetzt genau angucken kann. Ein Schädel von einem Seelöwen, der ist halt sehr interessant mit den Zähnen, da kann ich gleich was zu sagen. Und dann zwei Stücke Fell von Seelöwen, was ja auch sehr interessant ist, weil viele denken ja, dass die nackig sind. Hatte genau, ich ja gerade schon gesagt, dass sie ein schönes Fell haben.
Wäre ja normalerweise auch meins. Ne?
Aber ja, pass auf, dann lass uns doch bei dem Fell anfangen.
Fangen wir doch mal mit dem Fell an.
Ein ausgewachsener Seelöwe oder eine ausgewachsene Robbe hat ein sehr dichtes Fell, ein sehr, sehr kurzes Fell, was gar nicht wärmt. Hatte ich ja vorhin auch schon kurz gesagt. Oder? Die haben den Blubber, das ist zum Wärmen da. Das fühlt sich jetzt gerade hier im trockenen Zustand, du kannst ja auch einmal anfassen, es fühlt sich sehr weich, aber trotzdem struppig an. Mhm. Man schützt halt den Körper davor, wenn man über Steine robbt, über Steine läuft halt. Wir haben keine Schuhe an, keine Jacke, keine Hose an.
Ist aber eher auch so ein kurzes.
Genau, ne? Sehr, sehr kurz. Das sehr kurz, Spannende bei Robben oder das, wenn sie wegen des Felles getötet werden, ist das sogenannte Lanugo, das Jungtierfell. Das haben alle Säugetiere, das hattest du auch mal im Bauch deiner Mama und ich auch im Bauch meiner Mama.
Ah, okay.
Das ist ein sogenanntes Jungtierfell. Wir verlieren das vor der Geburt. Manche menschlichen Babys haben das noch so leicht auf dem Rücken.
Ja.
Aber wer das immer hat, sind Robben. Und gerade die arktischen Robben, die haben, das ist ein ganz dichtes Fell, ein ganz dickes Fell, was ganz stark vor Kälte schützt. Und das ist ja leider da früher in der Pelzindustrie sehr begehrt gewesen, weil das wirklich sehr wärmt. Wenn wir dann auch wieder zu den Einheimischen, den Inuits gehen, da ist das was anderes. Die leben in der Arktis, die brauchen das. Die verwerten aber auch, wie gesagt, die Robben komplett.
Ja.
Die Fellindustrie, die Pelzindustrie hat leider teilweise die Jungtiere dafür geschlachtet und nur das Fell dann benutzt. Das ist für die Tiere sehr wichtig, dieses Fell natürlich zu haben. Ist dann aber soweit sogar so, die können damit nicht schwimmen. Die Jungtiere gehen nämlich nicht ins Wasser, die werden ja gesäugt von ihren Müttern.
Oh, jetzt nimmst du mir auch schon wieder eine Frage vorweg. Ich habe mir auch die Frage gestellt, ob die Robbe an sich, wenn sie geboren wird, erst das Seepferdchen machen muss.
Aber nur wegen des Fells.
Nur wegen
also
des
zum
Fels.
Beispiel bei uns, bei den kalifornischen Seelöwen, da sind die Jungtiere auch in der Regel so bis zu 5, manchmal auch 10 Tage an Land. Jetzt sind wir hier in einem Zoo, da ist das alles anders. Teilweise schwimmen die hier am 3., 4. Tag. Ja. Dann haben wir auch immer so ein bisschen Panik, weil die schwimmen wie so eine Ente. Das sieht sehr, sehr doof aus. Aber das Fell von den kalifornischen Seelöwen zum Beispiel stört nicht. Das Fell von einer arktischen Robbe tatsächlich würde stören und das Jungtier runterziehen.
Und das Fell verändert sich dann?
Genau, das ist halt, die meisten Tiere haben Sommer- und Winterfell, haben tatsächlich Robben auch. Die haben auch Sommer- und Winterfell. Und bei denen ist es aber so, wenn die dann vom Jungtieralter in das etwas ältere Jungtieralter, das ist eine super Abgrenzung, das ist so nach 2 bis 4 Wochen ungefähr, dann wechseln die das Fell und dann haben sie nämlich eine dicke Speckschicht durch die fetthaltige Milch der Mutter, die schützt dann vor der Kälte, dann brauchen sie das Fell nicht mehr, was vor der Kälte schützt.
Ja.
Dann gehen sie ins Wasser.
So, jetzt steht direkt daneben der Schädel, von dem du gerade schon gesprochen hast.
Genau.
Und ich sag dir ganz ehrlich, ne, das, was mich jetzt am meisten fasziniert, ist das Gebiss.
Genau, wir nehmen uns den jetzt auch einfach mal weg
und
gucken uns den an. Wir nehmen nur den Oberkiefer, dann können die Kollegen mit dem Unterkiefer arbeiten.
Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, ich habe ja immer gedacht, ne, weil wenn ich euch bei der Fütterung zuschaue oder so, ich dachte, die hätten kaum Zähne, weil eigentlich schlucken die da nur. Ne?
Genau. Seelöwen, können wir direkt auf das, sind sogenannte Schlingfresser. Das bedeutet, die Beute wird nicht zerkaut, zerkleinert, sondern immer nur zerschluckt. Ausnahmen zum Beispiel Krabbenfresser, der zerbeißt auch seine Krabbe ein bisschen stärker. Oder auch der Seeleopard, der zerreißt auch den Pinguin, weil das ist zu groß zum Schlucken. Aber die Robben, die klassisch Fisch fressen oder Kopffüßer wie Tintenfische und Oktopusse, die brauchen ihre Zähne nur, um den Fisch nach der Jagd festzuhalten. Also der wird gepackt und dann nochmal ganz fest zugebissen, dann wird er getötet und dann wird er im Gesamten abgeschluckt, sogenannte Schlingfresser. Du kannst bei den Zähnen auch die Besonderheit erkennen, sehr kleine Schneidezähne, sehr große Eckzähne, Schneidezähne zur Fellpflege, kratzen sich damit das Fell, grumen sich damit, Eckzähne, um sich zu verteidigen, die Bullen, um ihre Weibchen zusammenzuhalten. Und dann kommen die sogenannten Vorbacken und die Backenzähne. Bei uns sind die Vorbacken und die Backenzähne dafür da, die Nudeln, den Reis, die Kartoffel zu zermahlen, zu zerkleinern. Beim Eisbär, beim Tiger ist er dafür da, das ist das sogenannte Brechscherengebiss, die zerreißen damit das Fleisch in mundgerechte Stücke und dann wird es abgeschluckt. Die Vorbacken und die Backenzähne sind bei dem Seelöwen für die Tötung des Fisches da. Mehr nicht. Ah, okay. Dann wird er abgeschluckt. Ja. Es gibt nur eine Art, wie die ihren Fisch zerkleinern. Das machen Jungtiere. Das ist super toll, weil als Seelöwenpfleger riecht man eh schon nach Fisch den ganzen Tag unentwegt. Wenn man dann ein Jungtier hat, was anfängt, Fisch zu fressen, große Makrele, großer Hering, ist es der Meinung, ach, das ist zu groß zum Abschlucken. Also nimmt es den Fisch am Schwanz und am Kopfende in den Mund, schüttelt so fest in den Kopf, bis er zerreißt und dann schluckt er den ab. Das bedeutet, man riecht nach Fisch und dann sieht man aus wie ein Fisch von innen, nämlich ist voller Gedärme.
Ja, okay.
Aber ansonsten, ausgewachsene Tiere zerkleinern ihre Beute nicht.
Jetzt, wenn ich das so in Relation sehe, sieht das jetzt nicht nach so einem Riesengebiss aus. Also heißt das dann am Ende, wenn ihr mal im Kontakt seid mit dem Seelöwen und und die schnappen mal aus Versehen zu, dass das dann gar nicht wehtut?
Oh. Genau. Das ist, also schon der Biss von dem Jungtier tut sehr weh.
Ja.
Die vertun sich manchmal, erwachsene Tiere vertun sich sogar auch manchmal. Wenn man im Training so in Hektik ist und schnell Fisch füttert, kann es schon mal sein, dass die den grünen Handschuh mit dem grauen Fisch verwechseln. Aber das ist da nicht böse gemeint. Jetzt haben wir hier müsste ein Bullenschädel sein, ich kann es dir aber nicht genau sagen, der ist auch vor meiner Zeit halt, die massiven Eckzähne deuten darauf hin, aber noch kein komplett ausgewachsener Bulle. Wenn ein großer Bulle, der bis zu 350 Kilo hat, die in den Arm beißt, nimmt er ein Stück mit. Der nimmt kein Stück vom Knochen mit, aber vom Fleisch. Und was das Gefährliche ist, aber das ist bei allen Raubtieren, bei denen aber noch mal mehr, die Bakterien im Maul. Wenn du das nicht behandeln lassen würdest, selbst wenn wir einen kleinen Biss nur haben, dafür gehen wir ins Krankenhaus. Das muss gespült werden, das muss genäht werden, das muss desinfiziert werden, weil die sehr, sehr viele Bakterien im Maul haben. Und es tut sehr weh und es sind auch schon Hosen dem zum Opfer gefallen, Gummistiefel zum Opfer gefallen und auch Tierpfleger und Tierpflegerinnen auch schon mehrere Wochen sogar ausgefallen.
Du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt, der, glaube ich, ein bisschen so in der allgemeinen Wahrnehmung untergeht. Es sind Raubtiere.
Es sind Raubtiere, ja.
Ja, also das meint man nicht, weil wir ja uns auch häufig beeindrucken lassen von diesem Süßfaktor.
Ja.
Also erst recht, weil sie anscheinend ja auch sehr gerne mitspielen mit euch. Da kommen wir gleich nochmal zu. Aber am Ende sind es Raubtiere.
Es sind und bleiben Raubtiere. Und die uns auch... Unser dünnstes Weibchen müsste die Fiene mit 72 Kilo sein. Meine Kolleginnen haben nicht alle über 72 Kilo. Ne? Ich ist das was anderes, aber dann kommt der Bulle ins Spiel. Oder dann haben wir die Ortile mit 94 Kilo. Da ist schon allein die Masse gefährlich. Und dann kommt das Gebiss dazu, gerade beim Bullen. Wenn wir dann noch in die Paarungszeit gehen, wo der Bulle halt voller Hormone ist und seine Weibchen zusammenhalten will und muss, weil er sich ja fortpflanzen will.
Ja.
Und wir sagen ihm aber jetzt gerade, nee, du gehst mal von dem Weibchen weg, das ist jetzt gerade meins, das findet er nicht so toll. Daher ist er immer, immer, immer mit Vorsicht zu genießen. Und auch die Tiere, die immer lieb sind, können einen schlechten Tag haben, so wie wir Menschen auch. Und können uns das dann halt leider auf doofe Art und Weise zeigen.
Sag mal, lass uns noch mal einmal, auch wenn wir jetzt so vom Schädel mal abwärts gehen würden, was wir jetzt natürlich hier jetzt in der Form nicht können, aber du kennst dich ja aus, also Seelöwen, Robben allgemein wirken ja schon ein bisschen elastischer als jetzt andere Tiere, ne? Also wahrscheinlich auch, weil sie sich im Wasser bewegen.
Genau.
Also was folgt da im Grunde nach? Die haben ja jetzt nicht wie wir irgendwie Gliedmaße mit... Beinen, Armen oder so, aber darauf wollte ich hinaus. Es geht um die Flossen nämlich.
Genau, ne? Tatsächlich haben sie das. Oberschenkel, Unterschenkel, Oberarm, Unterarm haben sie alles, nur halt angepasst auf sie, stark verkürzt. Die Schulterblätter liegen ganz anders im Körper, wodurch sie diese paddelnde Bewegung halt machen können halt. Und wenn wir uns, das ist für mich nämlich am einfachsten zu erklären, das mit den mit den Schulterblättern und mit dem Oberarm, das muss man sich tatsächlich im besten Fall im Internet einmal angucken, Skelett der Robbe, weil das ist wirklich schwer zu erklären. Aber bleiben wir bei der Flosse, das ist ihre Hauptfortbewegung, wo sie halt mit durchs Wasser schwimmen und den Speed aufnehmen. Kalifornische Seelöwen fast 40 Stunden-kmh. Und da haben sie sehr, sehr lange Finger. Der Mittelhandknochen, der ist halt da, der ist aber auch schon fast in den Körper verlagert und da sind halt sehr lange Finger dran. Und da ist die Flosse halt dran. Damit bewegen sie sich halt voran.
Sieht für uns aber alles irgendwie so als eins aus.
Genau, wenn man die nicht, wenn man die anfasst, die Flossen, fühlt man die Knochen, man fühlt die Finger. Ja. Aber so sieht man es ja nicht. Kann man so ein bisschen wie beim Vogel. Der Vogel hat ja auch nicht irgendwo seine Federn dran, sondern der hat Daumenschwinge zum Beispiel und Fingerschwinge und da sind dann die Federn dran. Und beim Seelöwe sind da die Schwimmhäute. Ist nicht ganz richtig, aber da ist die Flosse, der sogenannte Flipper halt dran.
Genau, da haben wir uns im Vorfeld schon drüber amüsiert, ne?
Genau.
Dass es wirklich Flipper heißt. Ja, genau. So, jetzt machen wir den Schlenker in Richtung der Individuen, die hier bei euch in der Zoom-Erlebniswelt nämlich leben. Also da fassen wir nochmal zusammen, wie viele Seelöwen sind es denn im Augenblick?
7 Stück. Unsere Anlage könnte natürlich viel mehr vertragen halt. Aber wir haben ja leider vor kurzem den Bullen verloren, daher können wir im Moment nicht züchten. Aber wir hätten sogar dieses Jahr auch so nicht gezüchtet. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir haben so in den letzten, ja, die Zoom-Erlebniswelt gibt es ja jetzt mittlerweile schon 2 Jahrzehnte, sehr ausgiebig gezüchtet. Und das heißt, die Zoowelt, wir haben natürlich alle Tiere immer abgegeben, wir wollen keine Inzucht betreiben, ist mit unseren Tieren sehr gut gesättigt und genährt, weshalb wir eine Zuchtpause eingelegt haben. Das halt, als wir den Tö noch hatten, den Bullen, hatten wir ihm durchs Training einen Hormonchip implantiert, der war zeugungsunfähig. Das heißt, letztes Jahr war er zur Paarungszeit noch da, aber Jungtiere kriegen wir dieses Jahr trotzdem nicht. Ist so gewollt.
Genau. So, jetzt haben natürlich die 7 dann hier auf der Anlage wirklich jede Menge Platz.
Ja.
So. Und wenn man sie beobachtet, ich stehe ja hier gerne, der aufmerksame Zuhörer weiß ja auch, dass ich hier eine spezielle Leidenschaft habe, aber wenn ich mir die angucke, habe ich schon so das Gefühl, irgendwie, die sind ja alle schon irgendwie anders und individuell.
Pass auf, dreh dich mal um. Hier haben wir 3 Stück. Und zwar auch 3 recht prägnante Kandidaten, die sich sowohl von der Optik als auch vom Verhalten. Verhalten ist für Besucher und für dich natürlich schwer, aber eine kannst du auch vom Verhalten erkennen. Das ist fast das Lieblingstier der meisten Besucher, nämlich hier direkt in der Mitte unsere Paula. Wir haben halt so Schilder gemacht, haben die Kollegen gemacht halt und da halt draufgeschrieben, wie die aussehen. Und die Paula zum Beispiel, die erkennt fast jeder, weil die spielt ganz, ganz viel am Tunnel mit den Kollegen,
genau,
mit den Leuten, nicht nur mit den Kollegen, nein, mit den Besuchern. Die mag Kinder sehr gerne. Man kann die mit dem Finger zum Beispiel führen am Tunnel. Ja? Und dann kann man die in der Optik, das ist halt das Allerschwerste, die Optik. Die Paula zum Beispiel ist sehr dunkel, sehr, sehr dunkel. Und dagegen die Ottilie und die Sora sind sehr hell.
Ja? Ist das vergleichbar mit Haarfarbe? Ich bin blond, andere haben schwarze Haare.
Also rothaarige Seelöwen gibt es nicht. Aber genau, es geht ins Hellbraune oder ins Dunkelbraune. Es kann auch schon fast ins Schwarze gehen, so Kastanienbraun halt auch. Das schon. Und sie sehen komplett anders aus, wenn sie trocken sind. Und dann haben wir auch Schwierigkeiten, sie zu erkennen, muss man ganz ehrlich sagen.
Gleich, weil die sich dann angleichen?
Ja. Dann ist der Körperbau, die Körpergröße halt, die Ottilie zum Beispiel ist ein sehr großes Tier, die ist ja auch sehr schwer mit 94 Kilo.
Ja.
Die Paula dagegen ein relativ kleines Tier, auch mit 72 Kilo, wie die Fiene. Dann haben wir eine Besonderheit, wir haben ja 2 ganz besondere Seelöwen, nämlich behinderte Seelöwen tatsächlich.
Ja.
Und dazu gehört die Sora, nicht nur, dass sie die Oma ist, halt 2000 geboren, sondern sie ist auch fast blind. Sie hat halt starke Augenprobleme, was tatsächlich der Grund ist, warum wir sie überhaupt haben. Weil wir halt hinter den Kulissen unsere Salzbecken haben. Das ist sehr, sehr wichtig für die Seelöwen und für die Augen. Und da, wo sie herkommen, die hatten leider kein Salzbecken und deshalb geguckt, eine neue Haltung für sie zu finden. Die kann man auch ganz oft erkennen, die hat nämlich ganz trübe Augen. Sie ist noch nicht ganz blind, aber auf dem Weg dahin, blind zu werden. Wir arbeiten natürlich sehr stark gegen halt,
aber es schränkt sie jetzt nicht ein oder
nein,
so, ne?
Sondern nein, es schränkt sie nicht ein. Halt. Sie ist ja hier nicht geboren, sie kam vor ein paar Jahren zu uns und trotzdem findet sie sich hier super zurecht. Sie nimmt am täglichen Training teil. Sie hat sogar schon an der Show teilgenommen, an dieser Fütterung, die wir täglich haben, hat sie sogar schon teilgenommen. Nehmen wir aber natürlich Rücksicht auf ihre Augen und auf ihren Behandlungsplan, den sie hat. Und der andere ganz besondere Seelöwe, den können auch alle erkennen, das ist die Fiene, die hängt da hinten. Die ist nämlich komplett blind, die hat keine Augen mehr. Bei ihr ist die Besonderheit, die ist hier geboren. Und dadurch hat sie gar keine Nachteile. Sie weiß, wo hier die Schieber sind quasi die Türen für die Seelöwen, sie weiß, wo die sind. Manchmal weiß sie, ob die auf oder zu sind. Die rennt gegen keinen Schieber, obwohl sie keine Augen mehr hat. Sie weiß das. Und das also ihre Augen wurden operativ entfernt, was sehr, sehr gut ist. Seitdem sie die Augen rausgenommen hat, geht es ihr so viel besser, dass sie halt jetzt in 2 Jahren 15 Kommandos so als Beispiel gelernt hat. In den ganzen Jahren davor hat sie nur 12 Kommandos gelernt.
Schöner Übergang, ne, den du gerade vorgibst, wenn es um die Kommandos geht. Seelöwen wirken irgendwie verspielt.
Ja, gilt sind das, sie auch.
Gilt das generell für alle oder kann man da auch feststellen, dass der eine, der hat da keine Lust drauf oder vielleicht gibt es auch, ich bin jetzt mal ganz ketzerisch, den einen oder anderen, der vielleicht ein bisschen dümmer ist als wiederum andere. Ich meine, gibt es ja bei uns Menschen auch.
Ja. Ich vergleiche das immer so mit unserer Schule. Der eine ist in Mathe gut, der andere in Bio und die andere wieder in Deutsch oder Kunst. Wir haben ein Programm bei unseren Seelöwen, das müssen alle können, ob sie wollen oder nicht. Das ist unser Medical Training.
Ja.
Wir machen ein medizinisches Training mit den Tieren. Die müssen dafür ans sogenannte Target kommen. Entweder haben wir da Targetstäbe, haben wir auch ausgestellt, oder wir nehmen unsere Fäuste dafür. Das heißt, der Seelöwe muss die Nase daran pressen. Darauf baut alles auf. Zum Beispiel Abtasten am gesamten Körper, Augenkontrolle, Zahnkontrolle, Flossenkontrolle. Und ob sie wollen oder nicht, das müssen sie mitmachen. Natürlich kriegen sie keine Strafe, wenn sie das nicht mitmachen. Aber da ist auch unsere, was wir gelernt haben, das machen auch alle mit.
Aber das Mitmachen, das funktioniert ja schon auch über Fisch.
Genau. Aber sie werden nicht bestraft, indem sie dann gar keinen Fisch kriegen.
Nee,
wir haben eine Grundversorgung, die ist immer gewährleistet. Wir legen ja fest, wie viel Fisch unsere Seelöwen kriegen. Und sie kriegen immer 2/3 ihrer Gesamtmenge, ob sie mitmachen oder nicht.
Ja.
Und nach diesem Medical Training, da kommen dann die speziellen Sachen. Wir haben ja gerade vorne gesehen, wir haben ja so Buttons, so schöne Button. Ich trage auch einen an mir. Und auf einem ist die Ninja drauf. Die Ninja ist eine sehr akrobatische Seelöwin. Die springt aus dem Wasser, kann ein Rückwärtssalto. Natürlich macht die dann viel an der Fütterung teil, weil das ist ein Fluchtmechanismus. Den Seelöwen lernen, den müssen die aber erlernen. Den hat Ninja natürlich bei uns im Zoo erlernt. Das haben wir uns gerade 3 Stück angeguckt. Ottilie mit dabei. Ottilie springt wie ein Stein.
Ah, okay.
Und natürlich versuchen wir das.
Müssen die lernen, ne? Jetzt hängen hier auch noch Tauchanzüge. Also ihr macht es nicht vor, oder?
Nein, ja, das ist auch schwer halt. Ich bin einer der Taucher, 40 Stunden schaffe ich nicht unter Wasser. das heißt, bei Ottilie fördern wir zwar diesen Sprung, aber nicht in dem Maße wie bei Ninja. Das heißt, da gehen wir tatsächlich drauf ein, welcher Seelöwe ist für was prädestiniert und prägnant. Man kann ja auch bei uns diese Highlights buchen oder diese Schnupperkurse. Und da kann man, muss man nicht, wenn die Tiere gut drauf sind, auch ein Tier direkt aus der Hand füttern oder auch anfassen. Da haben wir 2 Kandidaten, die Luna und die Ma, die machen das gar nicht mit. Die sind so nervös, die finden fremde Menschen doof, also machen wir das nicht. Und die Ottilie findet das gut, die liebt alle Menschen, weil alle Menschen bringen Fisch mit. Also wird das mit der gemacht. Aber wenn die Ottilie einen schlechten Tag hat, muss sie das auch nicht machen. Also da gehen wir schon stark auf die Individuen ein.
Ja. Lass mich noch mal so zum Abschluss 2, 3 Fragen stellen im Hinblick auf die Gruppe. Ne?
Ja.
Also wir alle kennen die Geräusche, die Seelöwen machen. Ist das eigentlich ein Bellen oder ein Heulen? Wie bezeichnet man das korrekt? Mehr so ein Heulen?
Ein Beulen?
Nein. Beulen, genau.
es ist ein Schreien.
Na, die Frage ist, kommunizieren die damit?
Ja, tatsächlich. Also jetzt hörst du gerade, du hörst nichts, es ist leise, es ist, weil wir keinen Bullen haben. Der Bulle ist immer der Lauteste, der hält die Gruppe zusammen, auch außerhalb der Paarungszeit. Weil wenn außerhalb der Paarungszeit schon viele Weibchen bei ihm sind, sind in der Paarungszeit natürlich auch viele Weibchen bei ihm. Laut wird es bei uns immer, wenn wir ans Training gehen. Dann werden die reingehupt, wir haben die auf eine Hupe konditioniert, dass sie dann kommen. Und dann unterhalten die sich sehr gerne sehr laut miteinander, was dazu führt, dass wir uns gar nicht mehr unterhalten können.
Die schreien,
die brüllen. Wenn ihr hier unterwegs seid und ihr hört so normale Schreien, ist das einfach Kommunikation. Wo bist du? Ich bin hier. Ist da alles in Ordnung bei dir? Oder dann kommt ein Warnschrei oder so, dann springen alle ins Wasser. Dann gibt es das klassische Brüllen und das gegenseitige Anschreien. Das ist dann halt Aggression von wegen, du gehst da weg vor dem Schieber, ich gehe zuerst rein, weil ich kriege den ersten Fisch. Und dann wird gesagt, nein, ich kriege den ersten Fisch. Und danach kommt dann sowas.
Also die streiten sich auch.
Ja, tatsächlich. Also die haben auch nicht immer und unentwegt, aber zwischendurch auch Verletzungen, weil die sich beißen. Rangordnungen werden neu ausdiskutiert.
Ja.
Ein Weibchen ist heute mal ein bisschen fitter, als gestern war. Und dann wird eine Rangordnung neu diskutiert. Die wird erst verbal diskutiert und dann mit Zähnen und mit Flossen.
Das wäre nämlich das Nächste gewesen. Ne? Also Zuhörer, die sich an die Pinguin-Folge erinnern, da fand ich es ja so faszinierend. Eine Riesengruppe, aber im Grunde, man kennt sich halt. Und
genau,
das war es dann auch. Wie ist denn so ein Gefüge in so einem Seelöwenrudel? Also ist das eine richtige Gruppe oder?
Es ist ein loser Verband von Tieren, die sich brauchen, mehr als es die Pinguine brauchen halt.
Ja.
Wo auch getrauert wird, wenn einer die Gruppe verlässt. weil er dann gefressen wurde oder weil er bei uns gestorben ist. Jungtiere aber zum Beispiel verlassen sehr oft die Gruppe, weil entweder ist ja die Mutter in der Gruppe, wenn es ein Männchen ist. Und natürlich der Vater, der hat ja gar keinen Bock auf seinen Nachwuchs. Und bei den Weibchen ist es dann so, die verlassen dann auch oft die Gruppe, weil dann auch wieder der Vater da ist. Aber tatsächlich, das ist denen ja egal. Die würden sich halt auch mit dem Weibchen, mit der Tochter fortpflanzen. Aber da hat die Natur schon so eingerichtet, dass die Jungtiere die Gruppe verlassen. Aber wenn dann ein Jungtier tot da auch liegt, kann es auch wirklich sein, dass die Mutter mehrere Tage bei diesem toten Jungtier bleibt. Wenn ein Seelöwe neu in die Gruppe kommt und der verlässt danach auch wieder die Gruppe, ist dann nicht unbedingt große Trauer angesagt, sondern so eher die Kerngruppe. Aber es hat mit Familie nicht so viel zu tun, sondern eher so ein loser Zusammenhalt.
Okay. So, wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber leider ist unsere Sendezeit so langsam zu Ende. Deswegen, Florian, danke erstmal für den Einblick. Aber ich würde mich am liebsten auch nochmal mit dir verabreden. Also ihr macht ja diese kommentierten Fütterungen.
Ja.
Das müssen wir mal zusammen machen, glaube ich.
Das können wir gerne zusammen machen. Dann leite ich dich da an und dann machst du eine kommentierte Fütterung, während die Kollegen trainieren. Das ist überhaupt kein Problem.
Das wäre doch eine super Nummer, das machen wir. So, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt haben Sie natürlich das große Pech, dass diese Folge nach dem 22. März gesendet wird. Das heißt, wenn Sie nicht mitbekommen haben, dass heute der internationale Tag der Robben ist, dann hören Sie das Ganze halt eben rückblickend. Aber es gibt viele, viele Veranstaltungen bei euch im Zoo, Flo, wo ihr über Artenschutzthemen oder auch besonders gefährdete Tiere informiert und halt eben ähnliche Aufwand betreibt, wie jetzt heute hier bei den Seelöwen. Und da können wir schon mal die Termine ein bisschen raushauen. Am 24. Mai gibt es so einen generellen Tag des Artenschutzes. Da stellt ihr viele Projekte vor, viele Stände und so weiter. Am 22. Juni laden wir Sie herzlich ein zum Welttag der Giraffe. Ich glaube, da waren wir auch schon mal mit einer Folge zu Gast. Und am 21. September dann zum Welttag des Nashorns.
Finde auch ich sehr, sehr wichtig.
Genau, auch sehr wichtig. Mal ehrlich, gibt es zu wenig solcher Tage, oder?
Ja, also eigentlich könnten wir jedes Wochenende einen so einen Tag feiern und er wäre nicht nutzlos, ganz weit weg davon.
So ist das. Informationen zu den Terminen und natürlich auch über alle anderen Bewohner hier in der Zoom-Erlebniswelt finden Sie wie immer auf der Homepage www.zoom-erlebniswelt.de. Florian Beutel war bei uns zu Gast heute. Flo, danke schön für die Zeit.
Gerne.
Und wir hören uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin.